Hier ist der Deutschlandfunk. In einer Übernahme vom österreichischen Rundfunk übertragen wir zum Ostermontag einen evangelisch-reformierten Gottesdienst aus der Erlöserkirche in Wien Favoriten. Die Predigt halten Pfarrer Johannes Wittig und Gerti Rohrmoser. Wir blenden uns nun in die laufende Übertragung ein.
Nicht durch Kraft und nicht durch Stärke, sondern mit meinem Geist, spricht der Herr der Heerscharen. So ist Gott, sagt der Prophet Zacharja, einer, der die Kraft hat und stark genug ist, um in das Leben der Menschen, um in den Lauf dieser Welt einzugreifen und sie zu verändern. Der dies aber durch seinen Geist tut, in und durch Menschen. So ist Gott mit diesem grundsätzlichen Statement des Propheten darüber, wie Gott ist und wie er handelt, darf ich Sie herzlich begrüßen zum Gottesdienst in der evangelisch-reformierten Erlöserkirche in Wien. Wir haben gestern Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, gefeiert und wollen heute am Ostermontag von der Botschaft und vom Geist der Auferstehung berührt weitergehen mit unseren Fragen, Entscheidungen, Handlungen. Der Glaube an die Auferstehung rechnet mit überraschendem Wirken Gottes, vertraut Veränderungen, ja will, dass Gott Veränderung möglich macht, gerade in Momenten von Hoffnungslosigkeit und Schockstarre. Der Glaube an die Auferstehung will Veränderung und will, dass wir uns verändern.
Vor 500 Jahren hat in Zürich ein junger Prediger am Großmünster dieser Kraft der Veränderung vertraut. Ulrich Zwingli, der am 1. Jänner 1519 seinen Dienst als Leutpriester, eine Art Volkspfarrer, angetreten hat. Seine Art zu predigen war neu, völlig anders als gewohnt, und er sprach zu den Gläubigen nicht im kirchenüblichen Latein, sondern in der ortsüblichen Mundart. Der junge Pfarrer war bald sehr bekannt, seine lebensnahen und humorvollen Predigten berühmt. Er machte von sich reden, bis auf den heutigen Tag. Anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums, das heute an den Beginn von Zwinglis reformatorischer Tätigkeit erinnert, nehmen wir sein dringendstes Anliegen in den Blick: die Verknüpfung von Glaube und gesellschaftlichem Handeln, von Kirche und Bürgergemeinde. Wie er damals, stellen auch wir heute die Frage nach der Aktualität und Relevanz unseres Glaubens im Alltag. Die Frage, wie die ewigen Wahrheiten des Glaubens von uns in die Kraft der positiven Veränderung der menschlichen Gesellschaft umgesetzt werden können.
Was ist das nun für eine Gemeinde, aus der dieser Gottesdienst übertragen wird? Als evangelisch-reformierte Gemeinde HB Wien Süd gestalten wir immer wieder neu eine Kirche, die den Menschen dient und praktische Zuwendung lebt. Eine Kirche, die offen für alle Menschen ist und Verschiedenheit positiv sieht, auch in der bewussten Pflege interreligiöser Partnerschaften. Eine Kirche, die Glaube und Vernunft miteinander verbindet und zu einem verantwortungsvollen Leben in der Welt ermutigt. In unseren Gottesdiensten werden unterschiedliche Bedürfnisse abgedeckt und verschiedene Ebenen angesprochen. Unser Erlöserkirche Gospel Choir, der unseren heutigen Gottesdienst mitgestaltet, hat internationale Erfahrung und besteht nicht nur aus Gemeindemitgliedern, sondern integriert Singende aller Konfessionen und ohne religiöses Bekenntnis. Unsere Kirche, Die Erlöserkirche befindet sich im 10. Wiener Gemeindebezirk. Unser Gemeindegebiet erstreckt sich aber auch weit darüber hinaus. Singen wir nun miteinander aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 103. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, die Strophen 1 bis 4.
Ich lese aus dem 66. Psalm. Jauchzet Gott alle Länder, singt zur Ehre seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchterregend sind deine Werke, deiner gewaltigen Macht schmeicheln deine Feinde. Alle Länder werfen sich nieder vor dir und singen dir, singen deinem Namen. Kommt und seht die Taten Gottes, er waltet furchterregend über die Menschen. Das Meer wandelte er in trockenes Land. Zu Fuß schritten sie durch den Strom. Wir wollen uns seiner freuen. Kommt, hört ihr, die ihr Gott fürchtet alle. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und seine Gnade mir nicht entzogen hat.
Wir beten. Du, guter Gott, hast Wort gehalten. Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns an der Hand nehme und uns leite nach deinem Wort. Du hast Wort gehalten und aus Liebe zu uns hast du ihn herausgeholt aus der toten Welt, damit auch wir den Tod nicht mehr fürchten müssen. Weil du Wort gehalten hast und deinen Sohn auferweckt von den Toten, dürfen wir jeden Tag neu beginnen. Schuld und Sünde können uns nie mehr von dir trennen. Dein Wort spendet Leben und Kraft, Vergebung und Mut, Trost und Heil. Davon leben wir, guter Gott. Und darauf verlassen wir uns, dass du dein Wort hältst und uns gut bist, damit es gut werden kann bei uns. Amen.
Komm mit,
Ich lese den Bericht über die Auferstehung Jesu aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie noch im Morgengrauen zum Grab und brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. Da fanden sie den Stein weggewälzt vom Grab. Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, während sie ratlos dastanden, dass auf einmal zwei Männer in blitzendem Gewand zu ihnen traten. Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde, und die Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den Elfen und allen anderen. Es waren dies Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen, die mit ihnen waren. Sie sagten es den Aposteln, denen aber erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und eilte zum Grab, und als er sich hineinbückt, sieht er nur die Leinentücher. Und er ging nach Hause voller Verwunderung über das, was geschehen war.
Der Reformator Ulrich Zwingli hat in Zürich in der Alltagssprache gepredigt, nicht auf Hochdeutsch, das es ja in dieser Form damals noch gar nicht gegeben hat, sondern im Zürcher Idiom, von allen gesprochen und von allen verstanden. So hören wir jetzt, wie der Auferstehungsbericht des Lukas in heutigem Zürcher Deutsch klingt.
Am ersten Tag der Woche sind sie ganz früh am Morgen zum Felsengrab gekommen und haben Kräuteröl, das sie bereit gemacht haben, mitgebracht. Da haben sie den Stein vom Grab weggerollt da getroffen. Wo sie aber rein sind, haben sie dem Herrn Jesus seine Leiche nicht gefunden. Und wo sie darüber ratlos gewesen sind, schau, da sind zwei Männer aufs zugekommen, in einem glitzerigen Gewand. Sie haben aber Angst bekommen und mit ihren Gesichtern am Boden geschaut. Und die Männer haben zu ihnen gesagt: Was suchen die Lebenden bei den Toten? Er ist nicht da. Nein, er ist auferweckt. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch zu Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie haben sich an seine Worte erinnert. Und sie sind vom Grab zurück und haben das alles den 11 Jüngern und allen anderen berichtet. Es sind das die Maria von Magdala gewesen, und Johanna und Maria, die Mutter vom Jakobus, und die anderen, die mit ihnen zusammen gewesen sind. Die haben das dann den Apostel erzählt, und die Worte sind denen wie leeres Geschwätz vorgekommen, und sie haben ihnen nicht geglaubt. Der Petrus aber ist aufgestanden und zum Grab gerannt, und wo er sich reingebuckt hat, sieht er nur die leinigen Tücher. Und er ist heim und hat nur so gestaunet über das, was passiert ist.
Singen wir vom Lied 294 im evangelischen Gesangbuch: Nun sage Dank und Lob den Herrn, die Strophen 1 und 3.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Amen. Wir hören aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 9. Schlagartig nimmt da das Leben des Christenverfolgers Saulus eine unerwartete Wendung. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sprach, »Wer bist du, Herr?« Und er antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Da erhob sich Saulus vom Boden, doch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus, und 3 Tage lang konnte er nicht sehen, und er aß nicht und trank nicht.
Paulus war wirklich wütend, als er sich auf den Weg nach Damaskus macht. Und er hat sich seinen Zorn quasi amtlich gutheißen lassen. Er hat Dokumente im Gepäck, die es ihm erlauben, die Christen festzunehmen und nach Jerusalem vor Gericht zu bringen. Diesem Treiben musste einfach ein Ende gesetzt werden. Die Sektierer setzten immer mehr Menschen Flausen in den Kopf mit ihren Fake News vom auferstandenen Rabbi Jesus und dessen absurder Lehre, dass die frohe Botschaft von Gott allen Menschen gehört und nicht nur den Juden, dass er der Messias gewesen sei und für alle Menschen, die an ihn glauben, das Heil gebracht habe. Als Paulus ins Licht der biblischen Geschichten tritt, wird wenig mehr über ihn gesagt, als dass er ein Feind der Christen war und sie massiv bekämpfte. Selbst aus seinen eigenen Briefen, die er später an die christlichen Gemeinden verschickt, erfahren wir nur spärlich Biografisches. Er war für die damalige Zeit so etwas wie ein wohlsituierter Weltbürger, ein sehr gebildeter Jude, strenger Pharisäer, vermutlich aus Tarsus in der heutigen Türkei stammend. Aus der Art, wie er seine Briefe verfasst, lässt sich schließen, dass er nicht nur in den jüdischen Schriften sehr bewandert war, sondern auch hellenistische Bildung genossen hat, jedenfalls mit der Kunst der Rhetorik gewandt umzugehen wusste. Er war römischer Bürger. Warum, weiß man nicht. Nur, dass das ein Privileg war, das wenigen Juden im römischen Reich zuteil wurde. Und Paulus hatte beste Verbindungen nach oder in Jerusalem. Sie reichten scheinbar bis in die höchsten Kreise der Tempelpriesterschaft. Pharisäer waren damals hochgeachtet, denn sie nahmen es mit Gottes Gesetz und all den Regeln und Vorschriften, die in der Tora, der Weisung Gottes, festgeschrieben sind, sehr genau. Sie mühten sich, jede einzelne davon peinlichst genau einzuhalten, um Gott und das Gesetz zu ehren und sich als Kinder des auserwählten Gottesvolkes würdig zu erweisen. Nur so konnte man ein gutes Leben führen. Das war ihre tiefste Überzeugung. Mit Jesus und seiner Anhängerschaft traf Paulus offenbar zu dessen Lebzeiten nicht zusammen. Nur wenige Jahre danach aber war er ein erbitterter Feind der zaghaft sich ausbreitenden christlichen Gemeinschaft. Er konnte nichts anfangen mit der Lehre von einem, den man wegen doppeltem Verrat hingerichtet hatte. Für den Verrat an seinem angestammten jüdischen Glauben, der Paulus heilig war, und für die falsche, unvorsichtige und fahrlässige politische Gesinnung gegenüber den Römern. Bald nach dem Tod Jesu hatte sich hinter vorgehaltener Hand das Gerücht verbreitet, er sei von den Toten auferstanden. Der blanke Unsinn, man wusste doch, dass nie einer aus dem Totenreich zurückgekehrt war. Und nach einer Weile begann diese neue Sekte, das Herz des Judentums, dessen heiliges Gesetz in Frage zu stellen und aufzuweichen. Wie hätte Paulus da anders handeln können, als diese Menschen zu bekämpfen? Er wusste schließlich, was richtig war und gut und gottesfürchtig. Er hatte die Schriften studiert und kannte die Propheten, deren Worte zitiert wurden seit vielen Generationen. Nichts darf daran verändert werden, kein Jota vom Gesetz weggenommen. Paulus auf seinem Weg nach Damaskus ist ganz in seine Empörung verstrickt, als ihn plötzlich ein grelles Licht blendet, ihn jemand anspricht, den er nicht sieht, und es ihm den Boden unter den Füßen wegzieht. Er versucht sich zu orientieren, aber es geht nicht. Er tappt im Dunkeln. Der welt- und wortgemahnte Macher Paulus muss von der Straße geglaubt und an der Hand in ein fremdes Haus geführt werden, ist plötzlich in fremder Umgebung auf Fremde angewiesen, kann sich nicht mehr auf das verlassen, was er mit eigenen Augen sieht, sondern muss sich auf die Worte derer, die um ihn sind, stützen. Er muss hinhören, genau hinhören, muss sich neu und anders ausrichten. Er kann die Christen, seine scheinbaren Feinde, nicht mehr sehen. Aber er hört jetzt, was sie zu sagen haben. Und er hört Christus. Er beginnt im Stimmengewirr von vielen seine Stimme zu erkennen und sein Wort unter den anderen Wörtern herauszuhören. Nach 3 Tagen im Dunkel ist Paulus ein anderer Mensch. Die fremde Botschaft hat ihre Bedrohlichkeit verloren, ist gewissermaßen eingesickert in die vertrauten Worte der Tora, die er wie alle frommen Juden beständig vor sich hin murmelt, während er betet. Und sie hat dem Wort Gottes einen neuen Klang beigemengt. Paulus versteht, er beginnt Altbewährtes und Neues zu verknüpfen und begibt sich mit seinem vertrauten Gott auf einen ganz neuen Weg.
Als Ulrich Zwingli am 1. Jänner 1519 seinen Dienst antritt, hat er bereits sein altes Leben hinter sich gelassen. Das Neue, das kann er aber erst in Umrissen erkennen. Bisher ist er ein angesehener katholischer Priester gewesen, mit wachem Geist, nicht unkritisch, aber über lange Jahre loyal gegenüber der Institution Kirche und ihrem Haupt, dem Papst in Rom. Seine Loyalität hat ihm sogar eine päpstliche Pension eingebracht, die er auch noch am Beginn seiner Tätigkeit in Zürich bezieht. Und trotzdem, sein Bild von dem, was Kirche ist und sein soll, ist in Bewegung gekommen durch sein Studium der biblischen Schriften. Und in diesen erkennt er immer mehr, wer Christus ist, was er ihm zu sagen hat und letztendlich, was er von ihm glauben darf. Christus, von dem er später einmal sagen wird, er sei für ihn wie verdeckt gewesen, der musste erst wieder ans Licht gebracht werden, ans Licht kommen, musste ihm, wie Saulus, erst wirklich begegnen im Blick auf sein Wort. In einer Schrift von 1522 bezieht sich Ulrich Zwingli auf dieses Erlebnis des Saulus vor Damaskus und stellt die Frage, wie die Stimme überhaupt als Stimme Jesu Christi erkannt werden konnte und gibt dann die Antwort so wörtlich, dass er diese Stimme als die Stimme Jesu Christi erkannte, ermöglichten ihm weder sein Verstand noch seine Urteilskraft, sondern allein das Licht Gottes, das ihn sogar mit einem sichtbaren Schein umgab. Und das, so meint Zwingli dann weiter, ist nichts anderes als die Erleuchtung und Begabung durch Gott mit dem Heiligen Geist. So haben wir niemanden mehr nötig, der uns belehrt. Was für ein Bruch mit bisher Geglaubtem und Vertretenen. Ein Bruch mit der kirchlichen Hierarchie und den Lehren, die diese vermittelt. Saulus vor Damaskus hat nur den Auferstandenen hören müssen und damit war die Voraussetzung für seinen weiteren Glaubensweg geschaffen. Christus hören und damit alles haben, was zum Glauben nötig ist, als Geschenk des Heiligen Geistes, und davon war eben auch Ulrich Zwingli überzeugt. So wird verständlich, warum für ihn plötzlich das kirchliche Leben frommer Schein und leerer Ritus geworden ist, warum er das ändern will, ja ändern muss, sich in die Arbeit stürzt und unermüdlich daran arbeitet, dass die Bibel gelesen und verstanden, ausgelegt und ihre Botschaft verkündigt wird. Nichts weniger als viele weitere Damaskus-Erlebnisse sollen geschehen, Momente, in denen Menschen die Stimme Christi für sich hören und wissen, er ist es. Und was er sagt, das ist es, was ich brauche. Ein Damaskus-Erlebnis verändert Glaube, Einstellungen, aber dann eben auch Verhalten. Saulus, der Verfolger der ersten Christen, wird später dann Paulus, der Missionar Jesu Christi. Er reist, er predigt, er schreibt, er reist Menschen mit. Ulrich Zwingli begegnet dem Auferstandenen in der Schrift und versteht, was Auferstehung bedeutet, nämlich sich bewusst Todmachendem entgegenzustellen. Und er beginnt zunächst einmal in der Kirche, schafft ab, was nicht biblisch begründet ist, was einem lebendigen Glauben, einer dynamischen Beziehung zu Gott hinderlich ist. Und dann beginnt er mit der Veränderung der Gesellschaft, der Welt zu arbeiten. Auch dort ist viel Krankmachendes und Lebenszerstörendes, Armut, Ausbeutung, soziale Ausgrenzung, Mangel an Bildung und nicht zuletzt sprichwörtlich Todmachendes, nämlich das Riesengeschäft der Schweizer Oberschicht mit der Vermittlung von Söldnern, also dem Verkauf von Menschenleben. Zwingli, der selbst zuvor Söldner in den Krieg begleitet hat, stellt das Lebensrecht und den Lebensschutz über alle anderen Überlegungen und muss sich damals den Vorwurf gefallen lassen, der Wirtschaft geschadet, ja, einen ganzen Wirtschaftszweig vernichtet zu haben. Auferstehung ist eben auch Aufstehen gegen und Aufstehen aus todmachenden Verhältnissen und Umständen. Wie Paulus dann nach seinem Christwerden aus der jüdischen Tora schöpft und Christus in ihr finden kann, greift auch Zwingli auf Vertrautes zurück, die Heilige Schrift, die er studiert hat, aber jetzt ganz neu entdeckt, als lebendiges, lebensschützendes und lebenschenkendes Wort Gottes. Da muss es nicht immer leuchten und die Stimme Christi ist manchmal auch nur ganz leise zu hören, aber sie ist zu hören in mein Leben hinein und in das Leben anderer hinein. Manchmal auch durch mich, wenn ich mich von der Stimme Christi leiten lasse. Amen.
Thank you.
Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird niemals mehr Durst haben. In diesem Gottesdienst feiern wir Abendmahl. Jesus hat sich mit erfolgreichen und gescheiterten, demütigen und stolzen, einflussreichen und machtlosen, starken und schwachen an einen Tisch gesetzt. Er hat keinen Unterschied gemacht, nicht danach gefragt, wer da mit ihm isst und trinkt. Alle waren eingeladen und sind es auch heute. Damals, als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, war es ein Hoffnungszeichen in Hoffnungslosigkeit. Gerade erst hatte er gesagt, wohin sein Weg führen würde, unverstehbar für seine Jünger, im Letzten auch unverstehbar für uns heute. Und trotzdem feiern wir Abendmahl. Als Hoffnungszeichen gegen alles, was Hoffnung zerstören möchte, Zuwendung Jesu Christi in einer Welt, deren Kälte uns zu schaffen macht, Zeichen der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Jesus Christus verbindet uns an seinem Tisch, macht uns zu seinen Menschen, die im Kreuz sein Hoffnungszeichen sehen können und einen Auftrag. Brot und Wein stärken uns gemeinsam. Brot und Wein ermöglichen Begegnung mit Jesus Christus selbst. Wir hören seine Stimme, ein kleines Stück Brot, ein Schluck Wein, Stärkung gegen alles, was uns Kraft rauben will. Und im Glauben an Gott bekennen wir gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Aus eigener Kraft können wir der Liebe Gottes nie gerecht werden. Darum lasst uns beten.
Guter Gott, wir wissen wohl, dass du uns durchschaust und uns von allen Seiten umschließt und deine Hand auf uns legst. Du warst dabei, als unsere Glieder erst geformt wurden und wir im Dunkeln lebten. Du bist dabei, wenn uns heute Leid überkommt und Trauer, wenn wir verraten werden. Und du wirst bei uns sein, wenn wir die Tage zählen. Du hast uns im Leben doch so viel Schönes gezeigt, so viel Ermutigendes, hast uns Träume gemacht, Wünsche erfüllt und Glück geschenkt durch deine Nähe. Wir aber sind nichts ohne dich. Kein Himmel, kein Herz und keine Erde sind denkbar ohne dich. Wir vertrauen auf dich und darauf, dass du uns dein Geleit schenkst, immer und für alle Zeit. Wir kommen von dir und gehen zu dir. Der Himmel ist in uns durch deine Gnade. Amen.
So frage ich euch, ist das auch euer Bekenntnis und Gebet? So antwortet ja.
Ja.
Geborgensein ist da, wo ich verstanden werde, wo ich selbst sein darf, wo ich Zuspruch und Liebe erfahre. Geborgen sind wir in Gottes Liebe. Er nimmt uns an, er vergibt uns Schuld, er ermöglicht uns Versöhnung, er schenkt uns Frieden. Amen. Singen wir nun vom Lied, das sollt ihr Jesu Jünger nicht vergessen. Das ist die Nummer 221 aus dem evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 und 2. Hören wir, wie Jesus mit seinen Jüngern das Mahl gefeiert hat und was er uns im Feiern verspricht und verheißt. Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Amen. Kommt, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir lassen nun Brot und Kelch durch die Reihen gehen und geben sie einander weiter mit den Worten: Brot des Lebens und Kelch des Heils.
For what he's done, there is a well deep in my heart that overflows.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir wollen beten.
Gott, wir danken dir für dein Wort. In Jesus Christus zeigst du uns Anfang, Weg und Ziel des Glaubens. Wir bitten dich für deine Menschen, um wache Gewissen und den Willen zum Frieden, um den Mut zur Begegnung und zur Versöhnung. Wir bitten dich für die Kirchen und Gemeinden in feindseliger Umgebung, dass sie trotz aller Bedrückung den Mut nicht sinken lassen und den Zusammenhalt nicht verlieren. Wir bitten dich für die Menschen, die Macht ausüben, dass sie sich unterbrechen lassen von den mitunter stummen Fragen der in Not getriebenen Mitgeschöpfe, damit Verwandlung geschehen kann und Auferstehung jederzeit. Wir bitten dich für die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben aus Angst, auf der Flucht vor Verfolgung und Krieg. Hilf ihnen zu einem neuen Anfang. Wir bitten dich für die Einsamen und Verlassenen, die Menschen in Haftanstalten, für die Alten, die Kranken und die Sterbenden. Lass uns menschlich miteinander umgehen. Wir bitten dich für die Opfer von Gewalt, dass sie nicht darüber verzweifeln, dass du und deine Liebe stärker sind als Hass und Tod. Lass uns Menschen über alle Grenzen hinweg zu einer Gemeinschaft deiner Liebe hinwachsen. Wir bitten dich für uns alle, mit unseren Fragen und Sorgen, in unseren Nöten und Ängsten. Komm du uns nahe mit deinem belebenden Geist. Wecke neue Hoffnung in uns und halte uns in der Spur auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Und gemeinsam beten wir singend:
Gehen wir unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir singen gemeinsam vom Lied 100, wir wollen alle fröhlich sein, die erste und die zweite Strophe. Thank you.
Das war die Übertragung eines evangelisch-reformierten Gottesdienstes zum Ostermontag aus der Erlöserkirche in Wien-Favoriten. Mit der Gemeinde gefeiert haben Pfarrer Johannes Wittig sowie Gerti Rohrmoser, die Direktorin der evangelischen Frauenarbeit in Österreich. Sie hörten den Erlöserkirche Gospelchor unter der Leitung von Martin Seidel. Leiter dieser Übertragung, die auch vom Deutschlandfunk übernommen wurde, war Martin Groß. Tontechnik Gerhard Wald. Falls Sie im Anschluss mit Pfarrer Wittig sprechen möchten, so können Sie das ab 11.15 Uhr telefonisch tun. Und zwar aus Deutschland unter der Nummer 0043 699 188 78 710. Ich wiederhole, 0043 für Österreich und dann 699 188 78 710. Aus Österreich bitte 0699 188 78 710.